Also stell dir vor, das ist jetzt ein typisches Krankenhausbett. Ne? Duck, 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 du liegst da drin in dem Bett und wirst in Richtung OP geschoben. Da ist man ja noch einigermaßen wach, da hat man zwar die Beruhigungstabletten, die meisten von uns zumindest, und du wirst in OP geschoben und du weißt nicht, ob du nach der OP noch in der Lage bist, zu reden, zu denken, also dich mitzuteilen oder zu gehen. Ganz einfach, Tumor im Kopf, Schädeldecke auf, Tumor raus und da kann man zu wenig wegschneiden oder zu viel. Und je nachdem, wenn das nicht genau eingehalten wird und genau entfernt wird, ist man nicht mehr in der Lage, nachher zu sprechen oder zu gehen. Duck, 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 da wird's reingeschoben. Das ist doch furchtbar, oder? Boah, da bleibt mir jetzt noch die Luft weg. Also mein nächster Gast hat genau das mitgemacht. Und die Frage, wie bereitet man sich darauf vor? Noch kann man ja reden. Und man weiß, die lange OP kommt, wird reingeschoben. Und dann kann unter Umständen alles anders sein. Welche Ängste, welche Gedanken gehen da einem durch den Kopf?
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Gehirntumor, gab es irgendwelche Anzeichen, gab es irgendwelche Merkmale, wo du dachtest, hey, da stimmt was nicht, oder wurde da zufällig entdeckt?
Es war eine sehr, sehr plötzliche Geschichte. Ja, dann war ich unterwegs, habe mit einem Bekannten gesprochen und da waren wir bei McDonald's und ohne dass man es vorher angemerkt hat oder dass ich vorher irgendwas gespürt habe, bin ich ohnmächtig geworden.
Bei Mc's?
Genau. Ja, und
Du saßt am Tisch und hattest ein rotes Tablett vor dir?
Genau.
Und auf einmal wurdest du ohnmächtig?
Genau.
Boah.
Ja, ich hatte schon in den letzten Sekunden so das Gefühl, da verschwimmt irgendwas. Und der nächste Augenblick, an den ich mich erinnere, ist halt eine Fahrt im Krankenwagen.
Mit Blaulicht und
mit
Martinshorn.
Blaulicht. Ja, das sind nur Lücken. Also da sind viele Lücken.
Was geht einem da durch den Kopf?
Gar nichts. In dem Moment war es ja so, wie ich in den Krankenwagen gekommen bin, weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Ich habe nur gemerkt, ich liege, irgendwas tutet und ein paar Männer sitzen auf den Bänken und gucken mich an. Und im gleichen Moment war ich wieder weg.
Dann hat dein Arbeitskollege den Notarzt verständigt?
Das ist schon an sich eine leicht verrückte Geschichte.
Ich liebe auch verrückte Geschichten. Ne?
Wir saßen, haben uns unterhalten und in dem Moment, wo es passiert ist, kam mein Schwager nach McDonald's. Und da gab es dann halt das Tumult, dass das in Krankenwagen geholt haben. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, mein Schwager mit seiner Frau, die waren unterwegs und plötzlich merkte der eine, ich habe Hunger. Und die waren in der Nähe eines Hauses oder deren Wohnung und der sagt dann, ich habe Hunger. Und die Frau sagte, ja komm, dann fahren wir nach Hause, Geld ist eh nicht so viel. Und der bestand drauf, nach McDonald's zu fahren.
Oh, der hat ja eine Freikarte in Zukunft für alle Mc's-Besuche.
Ja, auf jeden Fall, in dem Moment, wo er reinkam, ist passiert. Und zwar eine Person dabei, die wusste, wer ich bin, wo ich hingehöre und so weiter. Also,
ist schon ein bisschen freaky.
War schon eine komische Zusammenkunft der Ereignisse. Und die haben dann einen Krankenwagen geholt und dann ging es los.
Ja. Und dann wartest du kurz oder kamst zu dir auf der Pritsche und warst gleich wieder weg.
Ja, genau. Also meine Frau ist dann relativ schnell informiert worden. Die kam mit ins Krankenhaus und da habe ich auch nur kleine Fragmente, wo ich mich dran erinnere.
Ach.
Es war ein Fragment, wo ich mich dran erinnere, ist, ich sitze auf der Bank, meine Frau sitzt neben mir und da kommt der Arzt nochmal rein und meine Frau sagt, was ist los und was können wir machen? Und er sagt nur, ja, ich verstehe gar nicht, dass ihr Mann lebt, der hat einen riesen Tumor im Kopf und stellen sich darauf ein, dass das wird nicht mehr lange dauern.
Das hast du gehört?
Das ist ein Fragment, was bei mir im Kopf geblieben ist. Und im gleichen Moment reißt da die Geschichte wieder ab.
Und kurzer Zwischenschnitt.
Ja.
Wir wechseln die Erzählebene und Perspektive und wandern zu der zu, von deiner Frau.
Ja.
Was hat die dir erzählt? Die hat es gehört und dann?
Für sie war es schon ein Riesenschock.
Ja, klar, also
das war für die absolut ein Moment, wo sie aus dem Leben gerissen worden ist. Ja. Wo sie, es war abends, sie ist mit der Nachricht dermaßen überfallen worden, ohne nicht mit Gefühl oder holen sie jemanden dazu, sondern sie war allein. Und ihr wurde das dann sehr, sehr direkt gesagt. Und klar, brachte
stellen Sie sich darauf ein, dass, der Mann, dass Ihr Mann nicht mehr lange lebt.
Ja, und mit der Nachricht ist sie dann nach Hause gefahren, hat die ganze Nacht geweint, hat gebetet und hat Leute informiert, die dann irgendwie mitbeten. Aber die ist mit dieser Ungewissheit nach Hause gefahren. Und das hat es mir im Nachhinein erzählt, ja.
Okay, dann wechseln wir wieder die Seite jetzt und gehen zu dir.
Ja.
Wieso saßest du? Lagst du nicht? Oder?
Ich war wieder bei Bewusstsein.
Und dann also haben sie dich hingesetzt?
Ich habe ganz normal funktioniert. Ich bin rumgegangen. Ich habe scheinbar am Leben teilgenommen. Nur ist das
weg.
Keine Erinnerung, die ich tatsächlich habe. Ja, am nächsten Tag kam meine Frau ins Krankenhaus und wurde dann vom Oberarzt empfangen und wurde beruhigt, wurde gesagt, entspannen Sie sich, es ist nicht so schlimm und der Kollege hat sich vertan.
Ach.
Also bleiben Sie ganz ruhig.
Stay cool.
So wie wir es jetzt betrachten, ist es halt eine verstopfte Vene oder eine verschlossene Vene. Und dadurch ist eine Schwellung im Gehirn, aber wir geben Blutverdünner und alles wird gut.
Ich meine, gut, das sind natürlich zwei. Es sind ja Welten. Er stirbt gleich und er kriegt er ein bisschen, was ist das, Marcomar oder wie das heißt,
ASS? Ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben, irgendwelche Tabletten.
Ja.
Ja, und dann war ich halt 2 Wochen im Krankenhaus und Stück für Stück kam ich wieder. Das Gehirn funktionierte, ich war wieder wach, ich konnte wieder am Leben teilnehmen. Alle Erinnerungen, alle Erlebnisse, die ich in dem Moment hatte, waren Stück für Stück wieder da und nach 2 Wochen war ich topfit.
Konntest du dich auch wieder an Einzelheiten erinnern?
Nein.
Das ist weg?
Das ist weg.
Und bis heute?
Ja.
Mhm.
Es gab auch Leute, die mich besucht haben, wo ich nicht mehr weiß, waren sie tatsächlich da oder ist das nur eine Story?
Also rein vom, ich kenne deine Geschichte nicht, rein vom Erzählen höre ich so raus, da kommt noch ein Rückschlag.
Ja.
Also du warst zu Hause, du warst fit und warst wieder im Leben und hast wieder gearbeitet und hast wieder alles gemacht wie vorher.
Also letztendlich, das war ja eine gute Nachricht.
Ja,
also wenn du aus definitiv. So einer Tragik in so eine Nachricht kommst, dann sagst du, okay,
super.
Das war eine leichte Anomalie, heißt das,
ja.
Vom Venensystem her, aber haben sie gesagt, damit leben ganz viele Menschen und machen sich keine Gedanken, wir kriegen das wieder hin.
Machen sie sich auch keine Gedanken?
Genau. Ja, und dann eine Zeit lang später musste ich wieder zur Nachkontrolle, also knapp 3 Monate. Und bei der Nachkontrolle stellten die fest, nein, dieser Blutverdünner, hat zwar gewirkt, aber diese Schwellung, die ist immer noch da.
Ah, hattest du da in diesen 3 Monaten irgendwelche Ausfallerscheinungen, Kopfschmerzen?
Nein.
Auch wieder
nein.
Alles super, wie vorher?
Alles total gut.
Ach.
Und ich habe mich eher geärgert, dass ich einen Monat lang kein Auto fahren durfte. Das war da so Sicherheitsdinge, die Ärzte halt getroffen haben und gesagt haben, vorsichtshalber nicht, aber das war so das Einzige, was mich geärgert hat. Aber ansonsten war alles wieder top in Ordnung.
Und sitzt du da im Krankenhaus? Okay, jetzt kann man drüber lachen oder ich weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber du hörst da, Moment, da ist noch was da.
Hm? Weil halt diese Schwellung immer noch da war. Haben die Ärzte gesagt, wir gucken uns das Ganze nochmal an.
Boah.
Und wenn weitere Schritte notwendig sind, werden wir uns bei ihnen melden. Und haben auch eine Nachricht versprochen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt im Dezember, haben Weihnachten gefeiert, wir haben Silvester gefeiert und im Januar hört man dann immer noch nichts. Und ich war super entspannt. Meine Frau hat sich auch stark beruhigt. Und gleichzeitig sind uns immer mehr Menschen begegnet, die gesagt haben, Leute, werdet aktiv.
Freunde haben euch gesagt, lasst es nicht auf sich beruhen.
Genau.
Werdet von euch, schaut, dass ihr irgendwo einen Termin kriegt und holt euch eine Drittmeinung ein, guckt, dass ihr nochmal eine Nachuntersuchung habt.
Genau.
Du,
genau.
Nachholersachen hast.
Ja, ja.
Und das hast du auch getan?
Genau.
Wann?
Ja, das war dann eher so Richtung Mitte Februar. Also seitdem sind dann fast 4-5 Monate vergangen. Ja. Und da habe ich mit einem Krankenhaus telefoniert, habe den Daten hingeschickt, kam in dem Krankenhaus an und sind da auch relativ direkt damit konfrontiert worden. Innerhalb von 10 Minuten hat er meine soziale, mein Sozialumfeld abgecheckt. Kinder, wie groß, wie abgesichert und so weiter. Eltern, Schwiegereltern, irgendwas in der Nähe. Und kam dann relativ schnell mit der Info, sie dürfen hier bleiben, wir würden auch sofort operieren, es ist ein Tumor. Und das war dann schon...
Deine Frau war dabei, oder?
Ja.
Und wie ging es euch dann? Blöde Frage, aber...
Meine Frau ist zusammengebrochen. Man merkte, dass für sie das wirklich erneut so ein Schock war. Die hat es scheinbar dermaßen verdrängt, dass es einfach nicht hören wollte.
Hm.
Und ja, weiß nicht, im Moment klingt es verrückt, aber auch da habe ich sehr, sehr gefasst aufgenommen. Habe gesagt, ja, es ist so, dann nehme ich das so hin. Aber ich werde nicht bei ihm bleiben, weil wir setzen uns jetzt ins Auto, wir fahren nach Hause, wir wollen drüber nachdenken. Und ich bleibe definitiv nicht hier. Und es war aber auch so, dass scheinbar, dass ich schon einige Gedanken drüber gemacht habe, weil die Aussage war sofort, wir haben für sie ein Zimmer. Und wir haben uns auch schon über die OP Gedanken gemacht. Es gibt die Möglichkeit, im wachen Zustand operiert zu werden, weil Kopf nicht ungefährlich und eine andere Variante Vollnarkose und wurde auch gesagt, wir haben uns schon für die Vollnarkose entschieden.
Von 0 auf 100?
Ja.
Auf 1000?
Ja. Es war etwas, was man überhaupt nicht hören wollte, was man überhaupt nicht erwartet hat, oder?
Welche Rolle hat Gott da gespielt? Kann man überhaupt noch beten in solchen Situationen oder Stoßgebete oder?
Ich glaube, einerseits hat man gar keine andere Perspektive als Christ, wo man sagt, gleichzeitig war es bei uns aber auch so, wo wir beide dermaßen geflasht waren, wo wir gesagt haben, wir konnten unsere Gedanken nicht so ganz klar fassen.
Ach, ist doch klar.
Wo wir gesagt haben, jetzt mal ein kontrolliertes Gebet nach oben schicken. War eher so, dass der Gedanke kam, warum und was jetzt?
Ich stelle mir das auch so vor, Peter, ihr kommt ins Krankenhaus und dann wirst du abgefragt nach der Absicherung deiner Kinder.
Ja.
Das ist durch die Blume gesagt, pass auf, Junge, lange lebst du nicht mehr. Wie sieht es denn im Umfeld aus? Ist ja unglaublich.
Ich weiß nicht, ob es doch wird wahrscheinlich zum Standard gehören, weil wir die Situation ein zweites Mal ähnlich erlebt haben.
Seid ihr nach Hause gefahren oder geblieben?
Nein, nach Hause gefahren. Die Tatsache, dass ich im September das erste Mal im Krankenhaus war und das nächste Mal, wo ich im Krankenhaus war, war Ende Februar, war für mich Grund genug zu sagen, wenn es 5 Monate nichts passiert ist, dann wird auch in den nächsten 2 Wochen so wenig passieren, dass ich dann auch einen Kontrolltermin haben möchte. Ja.
Wie lang war da dazwischen, der Zwischenraum, der Abstand?
Tatsächlich sind es dann 6 Wochen geworden. Weil die haben dann auch nochmal geguckt, was ist und
also was müssen wir tun. 6 Wochen. Ihr lebt quasi 6 Wochen mit der Tatsache, dass ihr ja schon gefragt wurdet, wie geht es mit den Kindern, sind die abgesichert? Ihr lebt 6 Wochen mit dem... Hast du gearbeitet?
Ja.
Ach, super. Ja. Das lobe ich mir. Nein, das lobe ich mir. Ich sage jetzt nichts dazu.
Ich kann Menschen verstehen, die ins Krankenhaus kommen, denen gesagt wird, sie haben oder du hast einen Tumor und dass sie dann sofort sagen, raus damit so schnell wie möglich.
Mhm.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Und auch viele gucken mich dann an und sagen, seid ihr wirklich noch normal gewesen, indem ihr sagt, ja, 5 Monate nichts passiert, dann wird auch 6 Monate nichts passieren.
Spielt ja hier nicht mit dem Feuer.
Genau, genau. Ja, aber trotzdem war es in dem Moment, wir waren beide, uns war bewusst, was passiert. Uns war bewusst, was wir für Dinge regeln müssen. Also es war nicht so, dass wir es auf eine leichte Schulter genommen haben. Ich habe mich darum gekümmert, das war die Versorgung meiner Frau und der Kinder so zumindest ein bisschen klargestellt haben. Mhm. Wir haben uns darum bemüht, da ging es noch um ein Haus, wo es finanziell weiter geklärt werden musste, wie es passiert. Also das sind so Dinge, die ich in den 6 Wochen dann geklärt habe.
Du hast quasi deinen Tod vorbereitet.
Mich darauf eingestellt, ja.
Vorbereitet für die anderen, ne?
Ja.
Wenn du nicht mehr da bist,
ja.
Dass für sie das Leben geregelt weitergeht.
Ja.
Habt ihr oft geweint in der Zeit?
Nein. Ich weiß nicht, was meine Frau gemacht hat.
Wollte ich gerade sagen, jetzt wechseln wir mal wieder kurz.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Was wir gemacht haben und worauf wir uns immer gestützt haben, wir haben gesagt, okay, es gibt einen Gott, wir glauben, dass es einen Gott gibt und es gibt genug biblische Geschichten, wo Wunder passieren, die nicht nachvollziehbar sind, wo Gott auf eine Art reagiert, beziehungsweise Menschen begegnet, wo er Menschen geheilt hat, und das war das, worauf wir geguckt haben. Wir haben gesagt, ja, es gibt Fakten, aber ja, es gibt auch einen Gott. Und das war das, wo wir drauf hingeguckt haben und
gesagt haben, ja, es gibt auch ein Ende des Lebens. Ne?
Und ganz klar, es gibt das Normale und Gott bestimmt unsere Zeit. Mhm. Dass auch das durchaus keine absoluter Ausschluss war, sondern dass Gott sagt, deine Zeit ist jetzt gekommen, dann ist es so. Mhm. Und dann sind das die natürlichen Dinge, die man regeln muss. Also Eltern wussten es, Geschwister wussten es und
Kinder
wussten es, und letztendlich, wo die Diagnose feststand, da bin ich wahrscheinlich vom Typ so, wo ich gesagt habe, ich kann mich verstecken, ich kann mich irgendwo zurückziehen, mir war es lieber, dass ich offen damit umgegangen bin, habe den Leuten gesagt, frag mich bitte nicht jedes Mal, wie es mir geht, und frag mich bitte auch nicht, wie ich mich dabei fühle. Aber wenn er beten wollt, wenn er Infos haben wollt zu dem Stand, können wir gerne drüber reden. Mhm. Und geht auch davon aus, wenn es mir mal nicht passt, dass ich euch dann sage, jetzt ist Stopp.
Mhm. Und ja, klare Ansage. Ne?
Und das war für uns schon so eine Sache, wo wir gesagt haben, tragt uns ein Stück weit im Gebet mit und betet mit uns zusammen.
Und dann sind die 6 Wochen vorbei und er geht zum Professor.
Genau, das war eine ganze Kontrolluntersuchung. Irgendwann mal war es soweit, dass sie gesagt haben, lassen Sie uns die Untersuchung für die OP machen. Es war aber für uns immer noch nicht der Moment, wo wir akzeptiert haben, es wird eine OP geben. Mhm. Wir waren immer noch auf dem Trip und haben gesagt, ja, auch wenn die Fakten dafür sprechen, wir sind unterwegs und sagen, Gott bestimmt. Und vielleicht hat das die Ruhe ausgelöst, vielleicht hat das diese Sicherheit gegeben und auch ist dem geschuldet, dass wir wirklich kontrolliert die Situation angegangen sind. Vielleicht von mir aus darf ich einen Zettel aufmachen? Darf ich einmal kurz nachlesen?
Du kannst nachlesen, so viel du willst.
Nein, das ist Peter. Für uns war es halt besonders. Wir waren am 7. Mai unterwegs ins Klinikum, wo ich operiert werden sollte, und haben unterwegs gebetet, haben gesagt, Vater, wenn es geht, erspar uns das bitte. Und wenn es geht, schenk uns ein Wunder, was wir dann auch bekannt machen werden, was du tust. Und auf dem Weg dahin macht meine Frau so eine App auf, da kannst du so einen Tagesvers lesen, und da lesen wir, hört niemals auf zu beten. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil er mit Jesus Christus verbunden ist. Wird es auch euch möglich sein. Und das war so der Moment, hört nicht auf zu beten. Und war für uns beide so der Hinweis, die OP wird es geben.
Ihr fuhrt dahin und wusstet, jetzt kommt die OP.
Ja, ja. Naja, und ansonsten kamen wir dann an, am 8. gab es dann die OP, und das war eine bewusste Entscheidung, in das Krankenhaus zu gehen, weil die gesagt haben, die werden die OP im wachen Zustand machen, weil der Tumor im Bereich der Kommunikation liegt und auch ein Stück weit in Richtung Bewegungssteuerung und so weiter. Was bedeutet, entweder die wären sehr, sehr vorsichtig und hätten zu wenig weggenommen. Parallel, wenn sie zu optimistisch sind, zu viel wegnehmen, war die Gefahr, dass man halt entweder sprachlich nicht mehr unterwegs, nicht mehr gut unterwegs ist oder auch körperlich nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann halt eine Wach-OP mit allen Geschichten, die da dran sind.
Okay, du liegst da, oder das ist, du sitzt wahrscheinlich halb, ne? Das so.
Ja, vom Ablauf her, auch da gibt es wieder eine Story hinter der Story. Man, ganz normal, sage ich mal, man liegt. Und das sind dann wieder die Dinge, die fehlen. Ich habe Berichte vorher gelesen, ich habe mich schlau gemacht, was passiert mit dir. Und es ist schon so, dass sie dann einen fixieren, so dass man sich nicht bewegen kann. Dass man es wahrnehmen sollte, wie sie einem den Knochen...
aufhebeln, säbeln, stemmen.
Mit einer Säge aufschneiden, ja.
Also du hörst dann...
Soll wohl ein extremes Erlebnis sein. Ich habe Berichte drüber gelesen. Und es war keine schöne Info, aber war mir selber wichtig. Deswegen habe ich mich da informiert. Allerdings auch da wieder, das einzigste Erlebnis, was ich da mitgenommen habe, dass ich in der OP aufgewacht bin und mir wird so ein Bildchen gezeigt, wo dann gesagt wird, was sehen Sie? Ein Häuschen aus kleinen bunten Klötzchen zusammengebaut, dann musste ich was zu den Farben zählen und dann ist alles wieder weg. Der nächste Moment, wo ich wach bin, steht ein Pfleger neben mir, sagt schön, dass Sie wach sind und ich verlange definitiv nach einem Telefon und war scheinbar so dermaßen geistig da. Ich wusste die Telefonnummer meiner Frau auswendig, Handynummer. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, Schatz, ist alles gut gelaufen, mir geht's gut, OP vorbei, alles geregelt. Und ich kam auf der Station und war erstmal alles schön und die Info ging an alle raus, ihm geht's gut, OP gut gelaufen. Nach einem Tag bekam ich aber eine Blutung. Also damit war die Geschichte nicht zu Ende. Damit ging die Geschichte für uns noch ein Stück weiter, sodass dann halt Tag drauf eine Gehirnblutung gab, ich das noch wahrgenommen habe, was passiert, wo die mich unter Kontrolle direkt gestellt haben, beziehungsweise neue Aufnahmen gemacht haben. Und sofort auf die Intensiv gebracht haben. Und das erzählte mir meine Frau, dass dann der Professor sofort alarmiert worden ist. Und die guckten sich das Ganze an und haben gesagt, okay, die Blutung ist da. Aber wohl so kontrolliert, dass sie abgewartet haben und nicht eingegriffen haben. Also wenn es verstärkt geblutet hätte, hätten sie nochmal die Nähte aufmachen müssen. Haben es aber nicht gemacht. Und das ist vielleicht auch der Moment, wo ich wach war, wusste ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Ich konnte mich an die meisten Dinge nicht erinnern. Also quasi ist ein Stück weit das eingetreten, was man befürchtet hat. Und das ist für mich eine schlimme Situation gewesen, noch viel schlimmer für meine Frau. Weil für mich wurde es schlimm, wo ich in diesen Moment reinkam, wo ich begriffen habe, ich weiß, dass dann, wo es liegt. Ich wusste auch, die hat einen Namen, aber Salami ist mir nicht eingefallen. Und das waren so die ersten Momente, wo das Gehirn wieder angefangen hat zu arbeiten und wo auch das Bewusstsein kam, es geht nicht mehr so, wie es mal vorher ging. Es funktioniert nicht. Erinnerungen sind weg. Das, was alltäglich ist, ist weg. Und das war dann schon so der Moment, wo mir bewusst geworden ist, wenn das so weitergeht, ob man so weiterleben will oder nicht, ist halt die Frage.
Ja. Wie lange hielt der Zustand an? Ich meine, du sitzt jetzt hier vor mir, du sprichst. Du kamst auch nicht in Begleitung eines Pflegers herein, sondern du läufst. Wie lange hat der Zustand angehalten?
Es wurde dann relativ schnell besser.
Was heißt relativ schnell?
Innerhalb von 2 Wochen war ich so weit, dass ich zumindest klar denken konnte. Der Wortschatz war eingeschränkt, aber ich konnte mich wieder verständigen. Ich wusste, dass eine Salami Salami heißt. Und ich wusste, dass ich Körnerbrötchen mag. Also die Grunddinge waren da, Lücken waren trotzdem nach wie vor da, wo ich bestimmte Dinge gesehen habe und überlegt habe und ich wusste, ich weiß den Namen und ich weiß die Umstände, aber im Kopf hat es nicht Klick gemacht, dass ich es auch ausgesprochen habe. Und der Prozess, der hat dann gute 1,5-2 Monate gedauert, bis dann so.
Aber du hast die Menschen um dich, deine Lieben.
Ja.
Die hast du erkannt?
Ja.
Konntest aber nicht sprechen?
Nee, das mit dem Sprechen, wie gesagt, das hat sich auch innerhalb von dieser 2 Wochen...
Ja, aber ich sage jetzt am Anfang, ne?
Da schätze ich sehr, sehr, sehr meine Frau. Sie hat jegliche Kontakte mehr oder weniger untersagt. Mhm. Hat gesagt, wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Mhm. Ich werde euch die Infos geben, die ich für richtig halte. Und ansonsten besucht ihn niemand innerhalb der ersten Woche. Und im Nachhinein habe ich gefragt, was hat dich bewegt? Warum verbietest du irgendwelchen Leuten, mich zu besuchen? Und sie hat gesagt, ich wollte unbedingt, dass die Menschen dich in der Form in Erinnerung behalten, wie du warst.
Ach.
Die sollten diesen Moment gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich bin ja unglaublich dankbar, dass es so ist. Dass in diesem Zustand mich, glaube ich, 4 Leute gesehen haben. Also meine Frau, meine Kinder, die haben mich gesehen. Wobei die Kids auch nicht diese extreme Situation mitgekriegt haben. Und wie gesagt, das sind so Dinge. Vielleicht noch eine andere Situation. Das war dann am 8. Mai und das ist das, wo Gott wieder auch trotz dieser ganzen Situation ein Stück weit trägt, einem wieder Mut gibt. Während der OP hat meine Frau eine WhatsApp gekriegt, wo dann drin stand, dass ohne dass wir da irgendwie was angeleiert haben, ohne dass wir irgendwas auf den Weg gebracht haben, sich eine Gebetskette gebildet hat, die dann quasi während der ganzen OP wo gebetet worden ist. Und das war dann für uns so erstaunlich, weil wir haben nichts unternommen. Wir haben auch nichts gemacht.
Ist das jetzt ausgestanden?
Nein. Es ist insofern ausgestanden, es ist momentan nichts Akutes und die haben so viel entfernt, wie sie entfernen konnten. Anschließend gab es eine Bestrahlung, aber Fakt ist, dass sie bei den letzten Aufnahmen zwar verwundert waren, wie gut das verheilt ist, wie stark das zurückgegangen ist und dass sie solche Bilder nicht häufig sehen, wo sich das so extrem verbessert.
Da kommt jetzt ein Aber.
Es ist jedoch Fakt, dass man sowas nie oder dass die Ärzte es nicht wagen zu sagen,
das war's jetzt.
Das wird nie wieder kommen. Mhm. Das sagen die Ärzte nicht und es wird momentan kontrolliert. Also zu Beginn alle 3 Monate, inzwischen alle 6 Monate. Um mir zu bestätigen, kannst weiterhin dein Leben genießen, ist nichts passiert in den 6 Monaten. Mhm. Also ich hoffe, ich vertraue darauf, dass das jetzt ein Thema ist, was wirklich überstanden ist.
Spielt dieser Gedanke, es könnte ja etwas passieren, eine Rolle in eurem Leben? Hat sich was verändert? Also ich greife mal in 4 letzten Fragen vor, aber ist ja wurscht. Ja. Also lebt ihr intensiver? Glaubt ihr anders? Genießt ihr vielleicht ganz neu euch als Beziehung, als Familie, als Ehe? Gibt es eine andere Form der Anbetung Gottes? Oder
da gibt es ein Ja und ein Nein zu. Also einerseits bin ich, wenn ich morgens die Augen aufmache, ist es wertvoller für mich, dass da draußen hell ist, dass die Sonne scheint und dass mir wieder ein Tag geschenkt worden ist.
Tatsächlich.
Das ist schon bewusster.
Ja.
Weil es hätte zu Ende sein können, es hätte auch in einem Zustand sein können, wo ich jeden Tag eher
vegetiere.
Genau. Ne? Wo man sich des Lebens überhaupt nicht freuen könnte.
Ja, und wo man dran denkt, wie könnte ich jetzt das beenden?
Genau. Und insofern bin wieder genauso wie vorher, behaupte ich. Und insofern, jeden Tag mache ich die Augen auf und bin Gott dankbar, dass es tatsächlich einen neuen Tag gibt. Egal mit welchen Dingen, die uns begegnet, wir freuen uns auf den Tag. Die andere Wahrheit ist definitiv, dass man sagt, es ist auch da wieder Realität, dass irgendwelche Dinge hochkommen können, wo man dann halt in eine Situation hinkommt, wo man nicht hinkommen möchte. Und habe ich mit meiner Frau aber auch schon gesprochen und wir haben gesagt, und dieser Gedanke als reine Tatsache steht, aber wir wollen das normalste Leben führen, was es gibt. Wir wollen nicht von der Angst verfolgt werden. Wir wollen nicht permanent nur daran denken und das Leben komplett darauf ausrichten, sondern die Tage genießen, die uns gegeben worden sind, jeden Einzelnen, und aber auch gleichzeitig das Leben so normal führen, wie jeder andere auch, weil die Zeit ist uns gegeben und Gott allein bestimmt, wann der Zeitpunkt da ist, dass das Leben zu Ende ist.
Hast du Angst vor dem Sterben?
Nein.
Vielen Dank, Peter. Oh, ich wünsche dir, kann man sagen, gute Besserung? Es ist falsch. Ich wünsche dir, dass es konstant so weitergeht, ohne Rückfall.
Ich habe eine Zusage von Gott für 30 Jahre und das ist das Mindeste. Danach gucken wir weiter.
Wie alt bist du?
45.
Ja gut, 75. Genau, jetzt machen wir mal die 30 Jahre.
Genau.
Das hört sich ja gut an. Ja. Hat er dir das gesagt? Oder?
Es gibt Träume, das ist ein Traum und den vergisst man nach ein paar Minuten und dann ist gut. Und es gibt Träume, die sind sehr gegenwärtig realistisch und vielleicht hoffe ich einfach nur, dass das die Wahrheit ist. Aber in Verbindung mit dem Traum, soll ich es noch kurz erzählen?
Klar, raus damit.
In der Zeit, wo es dann wirklich so zwischen der OP und der Bestrahlung war die Frage, was passiert? Ist mit der OP alles getan? Mhm. Die Untersuchung konnte noch nicht stattfinden, weil der Heilungsprozess erstmal noch abgeschlossen werden musste, beziehungsweise es musste im Kopf alles heilen. Und da war die Frage, wie geht's weiter? Und eine Nacht träume ich, dass wir abends unterwegs sind, es ist alles dunkel. Und wir kommen nach Hause und da steht der Mann mit der Sense vor der Tür. Oh,
the Reaper Man.
Genau, und sagt zu mir, ich bin jetzt da, um dich abzuholen. Und ich gucke ihn an und sage, ist das wirklich so und musst du mich abholen? Und wir führen ein Gespräch und dann kommt plötzlich ein alter Mann aus einem Haus und sagt, du lass den jungen Menschen mal leben und nimm dann lieber mich. Und der Sensenmann guckte sich um, sagte, na gut, diesmal nehme ich so hin und nimmt den alten Mann mit. Und zu mir kommt jemand raus und gibt mir ein neues Paar Schuhe und sagt, deine Schuhe sind dermaßen abgetragen, die kannst du nicht mehr anziehen, sondern du kriegst ein neues Paar Schuhe, was für 30 Jahre reichen.
Peter, das ist ein Hammertraum.
Boah. Und daran knüpfe ich jetzt und sage, mindestens 30 sind mir versprochen, die möchte ich haben.
Du kannst ja immer noch mit dem Sensenmann diskutieren, wenn du 75
genau,
bist.
Genau, genau. Ja? Dann machen wir das Thema neu auf.
Ja, ich sag cool. Cool, das ist unglaublich. Vielen Dank für deine Offenheit. Jetzt kommen meine vier banalen Schlussfragen.
Ich werde dir nicht auf alle Fragen antworten können.
Brauchst du
nicht.
Der Sensenmann, war das so richtig mit Knochengerüst und Kapuze drüber und mit Sense in der Hand?
Ich wusste, dass das der Tod ist.
Ah, okay.
Also der war dunkel und Kapuze, das ja.
Tatsächlich.
Aber das war im Traum war das absolut eindeutig.
Was gibt's ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Jetzt kommt irgendwas. Der Tod auf leisen Sohlen.
Nein.
Gibt's das Buch?
Nein.
Nein, ich meine, gibt's ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich leite quasi abrupt zu den vier Schlussfragen über.
Nein. Also es gibt kein Buch, was ich
mehr als einmal
gelesen habe.
Hast du ein Lieblingsbuch?
An der Stelle habe ich, glaube ich, eine Schwachstelle. Als Kind bzw. als Teenie habe ich recht viel gelesen. Und jetzt lese ich eher so Fachartikel, Zeitung, aber kein Buch von A bis Z. Also es gibt Bücher, wo ich mal reingeguckt habe, aber nicht komplett durchgelesen.
Ist so. Verpasst du zwar was, sage ich jetzt als bibliophiler Mensch, aber das zählt nicht. Ja. Das ist nur subjektiv, was ich sage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Zu Zucker.
Zu Zucker. Du darfst keinen mehr, oder?
Nö, das ist irgendwie automatisch gekommen.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert? Du kannst sagen Zucker. Mensch, stimmt. Ne? Mensch, stimmt. Nee, ist da auch hinsichtlich deiner Krankheit?
Also, ich hab da mal drüber nachgedacht und eine Sache, ich bin wohl in der Vergangenheit ein relativ schlechter Beifahrer gewesen, der dann teilweise Ratschläge gegeben hat und immer wieder gefragt hat, warum, wieso, weshalb.
Schalt doch, Mensch.
Zum Beispiel.
Die Ampel ist doch noch grün.
Eher gib Gas, wir kommen noch durch.
Ja, komm, das schaffen wir noch.
Ja.
Hier steht 120, du fährst 110.
Naja, und während der Bestrahlung musste ich 30 Tage mit jemandem mitfahren. Das waren fremde Menschen, wo ich dann brav daneben sitzen musste und mich zurückhalten musste.
Nicht einfach.
Und die ersten Tage waren schwierig und irgendwann habe ich mir gesagt, um mich selbst zu beruhigen, dass der Job der Menschen, die mich gefahren sind, das ist halt deren Beruf und die haben alle Menschen bisher heil nach Hause gebracht. Also egal wie sie fahren, die werden auch dich heil nach Hause bringen. Und das ist das, was meine Frau mir gespiegelt hat. Hat gesagt, du bist erträglicher geworden. Nicht gut, aber erträglicher.
Ja, das lassen wir zu stehen. Ja. Letzte Frage, Plakatfrage. Was wird das draufschreiben? Lass mich selbst fahren.
Wär eine Möglichkeit. Nein, ich darf auch inzwischen fahren. Aber
was würdest du auf dem Plakat schreiben?
Wie viele Wörter darf das Plakat haben?
Ich habe schon mal bei jemandem 2 Plakate benutzt.
Okay. Die Frage, die wir uns tatsächlich gestellt haben in der Zeit, hilft Gott?
Ja.
Gibt's Gott? Hilft er? Warum lässt er solche Dinge zu?
Ja.
Und ich würde tatsächlich ein Plakat aufsetzen, wo ich dann fragen würde, hilft Gott wirklich? Mit Fragezeichen dahinter. Und würde aber das Ganze nochmal ergänzen und würde sagen, frag mich, ich habe es erlebt, Gott hilft.
Und dann deine Handynummer drunter schreiben.
Meinetwegen auch meine Handynummer, ja.
Dann machen wir dann 0171/123456. Also frag mich, ich habe es erlebt.
Genau.
Ich wünsche euch, dass ihr diese OP nie haben werdet, müssen, sollen. Aber davor gefeit sind wir ja nicht. Es ist echt cool, wenn wir wissen, da ist Jesus dabei und wir können unsere Stoßgebete zu mehr, ist man ja oft nicht mehr fähig, ihm mitteilen und sagen. Ich wünsche euch eine coole Woche, eine gute Woche, eine bewahrte Woche und bis zum nächsten Mal. bleibt oder werdet. Super, Frau, macht's gut. Bis dann, ciao. Tell me, tell me, tell me.